Wir dürfen auch heute Abend alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind Gott dankbar, dass so viele Menschen auch heute Abend gekommen sind, auch liebe Geschwister, um das Wort Gottes zu hören. Dass Menschen immer wieder interessiert sind an dem, was die Bibel sagt. Denn wir wissen, dass das Wort Gottes aktuell ist. Genauso wie vor tausenden Jahren. Und es uns immer noch was zu sagen hat, weil sie Gott selbst, der Schöpfer der Menschen, geschrieben hat. Und er weiß, was wir brauchen. Wir haben heute Abend das Thema, wer ist dein Gott? Diese Frage möchten wir uns heute stellen. Wer ist mein Gott? Die Bibel erprobt in Lebenskrisen. Auch ein wichtiges Thema. Bruder Hans Schulze aus unserer Gemeinde sollte es bringen. Er ist leider sehr erkrankt und musste ins Krankenhaus. Solche Krisen gibt es in unserem Leben. Und wie gut ist es denn, wenn man weiß, wer ist mein Gott? Auch in dieser Not oder Situation, wo kein Mensch vielleicht helfen kann, Gott ist da und Gott hilft so wunderbar. Wir sind Gott dankbar, dass auch Bruder Rudolf Ebertshäuser eingesprungen ist, um uns das Thema heute Abend zu halten, dass er sich bereit erklärt hatte, zu uns zu kommen und diesen Vortrag zu machen. Er hat auch an der Schlachterbibel 2000 mitgewirkt, mitgearbeitet, schreibt einige Bücher. Viele kennen ihn sicherlich schon. Und wir sind Gott dankbar, dass er heute auch uns besucht. Gemeinsam wollen wir auch durch Gottes Gnade dieses Thema hören, was Gott uns dadurch zu sagen hat. Wir wollen zum Anfang noch aufstehen zum Gebet. Wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du uns den Vater nahegebracht hast, die wir ferne waren, wir Menschen, kein Kontakt, keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Die Sünde hat uns getrennt. Und du hast uns zu diese Verbindung gebracht zwischen dem Vater und den Menschen. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir nun wissen, wer unser Gott ist. Dass es nicht unser Bauch ist oder unser Portemonnaie oder irgendetwas, was uns nicht weiterhelfen kann in Situationen des Lebens, wo wir vielleicht alleine dastehen. Wie gut ist es, wenn man dann weiß, wer ist mein Gott. Wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit schenkst, dass viele Menschen gekommen sind, um dieses Wort zu hören. Segne du es selbst, wirke durch deinen guten Heiligen Geist, segne auch den Bruder, lass ihm ein Sprachrohr in deiner Hand sein. Das bitten wir dich herzlich. Amen. Wir nehmen.
Wohin? Wohin geht deines Lebens Reise? Sag, wo liegt deines Weges Ziel? Bedenk es gut, o Freund, sei weise, zu viel steht für dich auf dem Spiel. Ein klares Ziel hat jeder Kluge, wenn er vor einer Reise steht. Er überlässt nicht einem Truge, wo seine Fahrt zu Ende geht. Doch geht es um die letzte Reise, wagst du das hohe Risiko, zu fahren auf dem falschen Gleise und weißt nicht, wo du ankommst, wo? Wenn deine Seele sich am Ende, anstatt in Gottes Vaterhaus, in ewiger Nacht und Pein befände, wie furchtbar, nein, man denkt's nicht aus, unweigerlich mit jedem Tage, rückt näher dir die Ewigkeit, wo du sie zubringst, ernste Frage, entscheidet sich in dieser Zeit. Geh nicht dahin ins Ungewisse, bedenke doch und überleg die Klagen und Gewissensbisse, wenn du verfehlst den rechten Weg. Gib Jesus Christus dich zu eigen, er führt dich dann ans rechte Ziel. Nütz deine Zeit, noch umzusteigen, zu viel steht für dich auf dem Spiel. Amen.
Wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr. Er hält die Wacht, auch in der Nacht. Geh mit ihm den Weg, denn Jesus hält dich fest, bist du allein. Bei dir sein, halt einmal still, sprich mit dem Herrn, ruf ihn um Hilfe an, er ist dir nicht fern. Wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr. Er ist dir nah, immer für Wenn du Jesus kennst, bist du nicht furchtsam mehr. Er geht voran auf der Lebensbahn. Fühlst du dich bedroht, siehst du nur Dunkelheit, er ist dein Licht. Drum fürchte dich nicht, halt einmal still, sprich mit dem Herrn, ruf ihn um Hilfe an, er ist dir nicht fern. Wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr. Er ist dir nah, immer für dich da. Wenn du Jesus kennst, bist du nicht traurig mehr. Seine Freude glanz, erfüllt dich ganz. Du bist Gottes Kind, weißt du mein Vaterhaus nach der Erdenzeit. In der still, sprich mit dem Herrn, ruf ihn um Hilfe an, er ist dir nicht fern. Wenn du Jesus kennst, bist du nicht traurig mehr, seine Freude glanz.
Lag einst die Welt von Nacht und Nacht. Ja, ich möchte Sie alle, liebe Geschwister und Gäste, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute Abend reden dürfen über dieses wunderbare Buch der Bücher über die Bibel. Und wenn wir dieses Thema haben, wer ist dein Gott, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass allein die Bibel uns auf diese Frage eine zuverlässige Antwort geben kann. Die allermeisten Menschen spüren ein Stück in ihrem Herzen, dass es einen Gott gibt, auch wenn manche das verleugnen. Die allermeisten haben dieses Empfinden, es muss ein höheres Wesen geben. Aber die allermeisten Menschen machen sich ein Bild von Gott nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie sagen, ach, ich glaube, Gott ist schon ganz tolerant und großzügig. So schlecht bin ich ja vor ihm gar nicht. Er wird mich schon durchgehen lassen in den Himmel. Das ist gefährlich, wenn wir uns eine Vorstellung von Gott machen nach menschlichen Gesichtspunkten. Im Psalm 50 spricht der lebendige Gott zu dem gottfernen Menschen und sagt, weil ich nicht sofort Gericht geübt habe, als du Böses getan hast, da dachtest du, ich sei wie du. Und oftmals machen Menschen sich Vorstellungen von Gott, die sehr menschlich sind. Aber wie der lebendige, unsichtbare Gott wirklich ist, das können wir nur aus dem heiligen Wort Gottes, aus der Bibel erfahren. Und deswegen freut es mich auch, dass hier in dieser Gemeinde die Bibelausstellung zu sehen ist, die sich näher beschäftigt mit diesem außergewöhnlichen Buch, das zu Recht das Buch der Bücher genannt wird, das Buch, das über allen anderen Büchern steht, nämlich der Bibel Gottes heiliger Schrift. Warum? Warum ist gerade die Bibel ein so außergewöhnliches Buch, ein so besonderes Buch? Nun, für den, der sie gelesen hat, der ihre Botschaft aufgenommen hat, ist es ganz klar und deutlich. Die Bibel ist deshalb dieses außergewöhnliche Buch, weil in der Bibel der lebendige, heilige, ewige Gott, der unsichtbare Gott, der in den Himmeln thront, den kein Mensch sehen noch hören kann, mit dem kein Mensch von sich aus Gemeinschaft aufnehmen kann, dieser lebendige Gott offenbart sich in der Bibel. Das biblische Wort für Offenbarung bedeutet, dass man einen Schleier von etwas wegzieht, das zuvor der Sicht verborgen war. Und genau das tut Gott. Diesen Schleier hat die Sünde, die Entfremdung des Menschen über die Gemeinschaft mit Gott gelegt, sodass der Mensch von sich aus Gott nicht spüren, nicht tasten, nicht erfahren kann, wenn Gott sich ihm nicht mitteilt. Aber diesen Schleier zieht Gott selbst weg und macht sich erkennbar in der Bibel. Ich möchte dazu mal lesen, was in Hebräer 1 im Hebräerbrief ganz am Anfang zu diesem Thema steht. Ich möchte viel heute Abend das Wort Gottes reden lassen. Aus der Bibel selbst wesentliche Aussagen anführen, von denen ich hoffe, dass sie zu unserem Thema beitragen. Hebräer 1, ab Vers 1 lesen wir: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Gott redet zu den Menschen. Und das ist etwas ganz Gewaltiges, denn wir lesen in der Bibel ganz am Anfang, dass der Mensch abtrünnig wurde von Gott. Dass es eine glückselige Zeit gab, wo Adam und Eva im Garten des Paradieses spazieren gehen konnten und sie konnten sich vertraut mit dem lebendigen Gott unterhalten. Und dann kam die Sünde. Dann hat der Mensch Gottes Gebot übertreten und der Schlange mehr Glauben geschenkt als dem lebendigen Gott. Und da war es vorbei mit dieser vertrauten Gemeinschaft. Da konnte man nicht mehr einfach die Gemeinschaft mit Gott genießen und Gott reden hören und mit Gott einfach so reden. Da war eine Trennwand zwischen Gott und dem Menschen. Und die ist seither zwischen jedem Menschen, der als Nachkomme Adams geboren wird in diesem Menschengeschlecht und dem lebendigen Gott vorhanden. Gott selbst muss diese Trennwand durchbrechen. Wir können sie nicht. Und Gott hat es getan. Er hat geredet durch die Propheten. Damit ist das Alte Testament gemeint. Von Mose angefangen bis Jeremia, bis Malachi, alle diese Schreiber der kostbaren Bücher des Alten Testaments, sie waren Propheten. Das heißt, berufene Sprecher Gottes, die im Auftrag Gottes den Menschen eine Botschaft zu sagen hatten. Gott redet zu den Menschen. Und dann hat Gott dieses Reden gekrönt, indem der Sohn Gottes selbst aus der himmlischen Herrlichkeit auf die Erde kam und Mensch wurde. Und diese Erde, die voller Sünde, Finsternis, Leid und Tod ist, hat eine Zeit erlebt, wo der Schöpfer als Mensch auf der Erde war und geredet hat. Und wir dürfen diese Reden in den Evangelien besitzen und lesen. Und das ist etwas unendlich Kostbares. Wenn wir denken, dass Gott sich so herabgelassen hat, um uns Menschen nahe zu sein und sich uns mitzuteilen. Und der Herr Jesus hat weitergeredet, nachdem er vom Himmel wieder, von der Erde wieder in den Himmel aufgestiegen war, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und er hat geredet durch seine Apostel und Propheten, die die Botschaft des verherrlichten, erhöhten Herrn Jesus Christus gebracht haben, in den Apostelbriefen, in der Apostelgeschichte, auch in der Offenbarung, auch durch die ganzen Bücher des Neuen Testamentes redet Gott im Sohn. Und so haben wir in der ganzen Bibel das Reden Gottes von Gottes Geist gewirkt. Die Menschen sind oft heute skeptisch. Sie sagen, ach, diese Bücher der Bibel sind doch alle von Menschen erfunden und geschrieben worden. Aber die Bibel selber sagt etwas ganz Wichtiges in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21 über sich selbst. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Dem Propheten Jeremia sagt Gott einmal ganz direkt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund und du sollst sie dem Volk weitergeben. Und so ist das, was wir als Bibel in Händen halten, das Reden des lebendigen Gottes, die Worte Gottes. Und wenn wir sie so aufnehmen, dann haben uns diese Worte eine ganz, ganz wichtige und tiefe Botschaft zu geben. Und ich möchte einfach einmal diese Frage, wer ist dein Gott, aufgreifen und für drei verschiedene Gruppen von Menschen versuchen, von der Bibel her zu beantworten. Die Bibel hat eine Botschaft für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Das ist allein schon mal etwas ganz Wunderbares. Gott könnte ja sagen, die Menschen, die gar nicht nach mir fragen, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Die sollen doch in ihrer Torheit, in ihrem falschen Weg weitergehen. Sie werden am Ende mit Schrecken erleben, dass sie sich getäuscht haben. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott der Liebe, voller Barmherzigkeit. Er möchte nicht, dass seine Menschengeschöpfe in die Irre gehen. Und deshalb redet Gott auch mit Menschen, die sagen, ich will mit Gott gar nichts zu tun haben. Es gibt heute viele Menschen, wenn man mit ihnen redet, wenn man versucht, ihnen etwas weiterzugeben von Jesus Christus, dann sagen sie, ach, lass mich doch mit Gott in Ruhe. Es gibt keinen Gott. Ich will da gar nichts drüber wissen. Aber ihr Lieben, wir werden den lebendigen Gott nicht dadurch los, dass wir seine Existenz verleugnen. dass wir den Kopf in den Sand stecken und so tun, als gäbe es eben Gott nicht. Damit haben wir ihn nicht aus der Welt geschafft. Und von daher ist es eine furchtbare Flucht vor der Realität. Wisst ihr, der lebendige Gott ist Realität. Er ist sogar die höchste Realität. Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Gott ist für den Menschen unsichtbar. Gott thront in den Himmeln. Aber das macht ihn nicht weniger real. Er ist es, der die Welt regiert. Er ist es, der jeden Menschen geschaffen hat. Und was sehr wichtig ist, vor ihm muss einmal jede von ihm geschaffene Menschenseele erscheinen und Rechenschaft abgeben über sein Leben. Und deshalb ist es so töricht, wenn wir Gott verleugnen. Und wir lesen das auch ganz deutlich im Psalm 14. Da wird eine sehr harte Aussage getroffen über den ganzen modernen Atheismus, der so weit verbreitet ist. Psalm 14, ab Vers 1 lesen wir, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Das ist ein sehr hartes Urteil, aber es ist wahr. Das, was Gott uns Menschen zu sagen hat, ist zutiefst wahr, auch wenn wir uns erst einmal dagegen sträuben wollen. Ja, ihr Lieben, zu solchen Narren, die meinen, es gibt keinen Gott, zu solchen redet der lebendige Gott. Ich kann nur sagen, ich bin von Herzen froh darum, denn ich war einst selbst ein solcher Narr. Ich war einmal in meiner Jugend Marxist und aktiver Kommunist. Ich war einer von denen, die in Demonstrationen von Studenten in den Städten die Faust geballt haben und geschrien haben, es rettet uns kein höheres Wesen. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ich denke, die Älteren von euch kennen diese Töne. Eine schreckliche Torheit. Gott hat es so gefügt, dass gerade in Russland, in den kommunistischen Ländern, wo dieser Hochmut so oft proklamiert wurde, es ganz deutlich rauskam, wie wunderbar der Mensch sich selber retten und erlösen kann. Nämlich gar nicht. Und so ist es auch im Persönlichen. Wenn wir meinen, ich schaffe das schon selber, ich brauche keinen Gott, um mein Leben gelingen zu lassen, dann werden wir irgendwann mal merken, dass wir im Bankrott enden. So war es auch bei mir. Und durch Gottes große Gnade hat er zu mir geredet in der Bibel und hat sich mir geoffenbart und ich durfte ihn erkennen und mich zu ihm bekehren. Gott redet auch zu den Toren, die sagen, es gibt keinen Gott. Aber diese Menschen laden eine große Verantwortung auf sich. Das lesen wir im Römerbrief. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das heute auch im Gespräch mit Menschen ein Stück weitergeben, was da steht am Anfang des Römerbriefes. Zieht Gott die Menschen zur Verantwortung. Der allmächtige Schöpfer sagt, was er von dem Atheismus und dem Götzendienst der modernen Menschen hält. Ich lese Römer 1 ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott redet also nicht allein durch die Bibel. Gott redet hauptsächlich durch die Bibel. Gott kann sehr viele Dinge nur durch die Bibel mitteilen, von seinem Wesen, von seinen Gedanken und Plänen. Aber jeder von uns, soweit er Augen hat zu sehen, hat eine Predigt Gottes vor sich, jedes Mal, wenn er in den Himmel schaut. Jedes Mal, wenn er auf die Berge schaut. Jedes Mal, wenn er ins Mikroskop schaut. Jedes Mal, wenn er ein Biologielehrbuch anschaut. Überall finden wir die Predigt Gottes, dass es einen weisen, allmächtigen Schöpfer geben muss. Dieser Gott und Schöpfer hat dem Menschen den Verstand gegeben, nicht damit er mit nichtigen Vernunftschlüssen versucht, die Existenz Gottes zu leugnen, nicht damit er diese ganzen Wunderwerke der Schöpfung, dieses Ineinanderwirken der verschiedensten Gesetzmäßigkeiten, diese wunderbaren Konstruktionen bis in die kleinste Zelle und diese wunderbaren Kräftekonstellationen bis in die größten Weiten des Weltalls, dass er das alles dem blinden Zufall zuschreibt. Dafür hat Gott dem Menschen nicht den Verstand gegeben. Das ist ein erschreckender Missbrauch dieser Gabe Gottes. Gott hat dem Menschen den Verstand gegeben, damit er an der Schöpfung erkennt die Größe und Weisheit und Allmacht dieses persönlichen Schöpfergottes. Aber der Mensch hat sich geweigert, aus dieser Predigt der Schöpfung Schlussfolgerungen zu ziehen. Es gab noch viele gottesfürchtige Forscher im 17., 18., auch noch im 19. Jahrhundert, die haben die Natur erforscht und viele grundlegende Naturgesetze entdeckt und sie haben dabei Gott die Ehre gegeben und haben sich bekannt, dass diese Gesetze im Grunde nur zeigen, wie groß der Gesetzgeber ist. Aber heute will man von dem allem nichts mehr wissen. Die Naturwissenschaft ist zu der großen Bastion derer geworden, die sagen, es gibt keinen Gott. Und was sind sie nach der Bibel? Narren. Mit ihrer ganzen akademischen Ausbildung, mit ihrem ganzen stolzen wissenschaftlichen Überbau und ihren hochfliegenden Gedanken sind sie Narren. Das sagt die Bibel und das ist wahr. Ja, wir lesen mal weiter. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ihr lieben jungen Leute, ich möchte das einmal so sagen, denn viele von den jungen Leuten heute genießen höhere Bildung. Ich durfte auch studieren, einen Abschluss machen, einen akademischen. Aber als ich mich bekehrt habe, habe ich durchschauen dürfen und erkennen dürfen, die ganze Menschenweisheit, dieser stolze Bau von Thesen und Antithesen und Synthesen, von den Gedankenschlüssen der Menschen, ist im Grund hohl und nichtig. Und wenn wir den Glauben an die Wahrheit Gottes eintauschen würden für die Vernunftschlüsse sterblicher Wissenschaftler, dann wären wir in der Tat beraubt und ganz, ganz arm dran. Gott hat es so gefügt, dass die Naturwissenschaft mit ihrem begrenzten menschlichen Verstand einige Dinge erkennen und erforschen darf. Das ist auch eine Gabe Gottes. Und wenn es in Demut geschieht, dann ist es auch nützlich und gut. Aber in dem Moment, wo die Forscher sich anmaßen, über ihre empirische Erkenntnis heraus, sich in göttliche Dinge einzumischen und zu sagen, wir haben Gott nicht messen können mit unseren Instrumenten, also gibt es keinen Gott, da sind sie zu Narren geworden. Und da können wir ihnen nicht mehr folgen. Da müssen wir sagen, diese Menschenweisheit ist Torheit vor Gott. Mit dieser Menschenweisheit kann ich weder gut leben, noch sterben und in die ewige Herrlichkeit eingehen, sondern diese Menschenweisheit führt mich in die ewige Verdammnis. Und auch in diesem Leben kann ich nicht ein gutes Leben leben mit den Vernunftschlüssen der Wissenschaft. Also da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht berauben lassen und unserem einfältigen Glauben an die Wahrheit Gottes im Hinblick auf die Leugnung dieser Wahrheit durch irgendwelche Wissenschaftler. Sie haben sich für weise gehalten, aber sie sind zu Narren geworden. Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Und noch einmal Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Nun, was sagt der Apostel Paulus uns hier? Im Grunde sagt er, jeder Mensch verehrt einen Gott. Jeder Mensch muss einen Gott verehren. Die Marxisten haben gleich mehrere Götter verehrt. Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Zedong. Das waren Halbgötter, das waren Götzen. Man hat von ihnen Wunderkräfte erwartet. Sie wurden in den Himmel gehoben. Und dann haben sie eine Muttergottheit namens Materie verehrt. Ja? Die Welt ist sich selbst bewegende Materie, so habe ich das bei Marx und Lenin gelesen. Also, es muss ja einen letzten Urgrund geben. Wenn ich frage, ja, woher kommt denn die Materie? Ja, die war schon immer da. Ja, wer macht denn, dass die Materie sich in gewissen Gesetzen bewegt? Ja, das macht die Materie selber. Dann muss ich sagen, Marxist, dein Gott ist eine Muttergottheit, eine heidnische Muttergottheit namens Materie. Kommt übrigens von Mater, Mutter. Ja, eine Muttergottheit, Heidentum, Götzendienst. Ja? Da glaube ich lieber an die Bibel, die sagt, ein allweiser, lebendiger, persönlicher Gott hat alle diese Dinge in wunderbarster Weise erdacht und ins Leben gerufen. Die Wissenschaftler, die nicht so direkt an Gott glauben wollen, sagen heute Intelligent Design. Es muss einen intelligenten Entwurf gegeben haben. Die Schöpfung kann gar nicht einfach sich aus blindem Zufall entwickelt haben. Also die Gottlosigkeit der modernen Atheisten, der modernen Menschen ist Narrheit in den Augen Gottes. Ja, was für einen Gott hast du? Viele Menschen heute huldigen dem Götzen der Selbstverwirklichung. Letztlich haben sie ihr Ego auf den Götteraltar gesetzt und räuchern ihm jeden Tag neu. Das ist die moderne Art des Götzendienstes. Und was sagt die Bibel? Im dritten Kapitel schon von 1. Mose, die große Versuchung der Schlange war, ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch will auch heute noch sein wie Gott. Deswegen pfuscht er zum Beispiel in Gottes Schöpfung herum und zerstört die Umwelt durch eine Technik, die wild ausufert. Das liegt an der intellektuellen Arroganz der Wissenschaftler, die keinen Schöpfer mehr anerkennen wollen und die meinen, sie könnten selber sich ihre Gesetze schaffen. Dann geschieht Zerstörung statt Bebauung und Bewahren, was eigentlich unser Auftrag war. Ja? Also diese Götzen, wenn der Mensch sich selbst zum Gott erhebt, dann wird es nur in Elend und Not enden. Heute ist ein großer Götze der Mammon. Geld. Wir haben es in der Finanzkrise gesehen, wie sehr es die Menschen bewegt und erschüttert, wenn da ihre Dividenden und ihre Spareinlagen und ihre Kapitalanlagen gefährdet werden. Das hat ganz, ganz stark die Gemüter bewegt. Für andere ist das Vergnügen ein Götze. Sie jagen dem Vergnügen nach. Eine Party nach der anderen. Irgendein extremes Erlebnis, ob es jetzt ist, dass man sich an einem Gummiband in einen Abgrund stürzt oder ob man sich bis zur Besinnungslosigkeit mit Alkohol besäuft. Irgendeine Extremerfahrung sucht der Mensch. Vergnügen, Vergnügen bis zum Ruin. Und alle diese Götzen, sie machen den Menschen nicht glücklich. Sie führen letztlich dazu, dass der Mensch sein Ziel verfehlt und in das ewige Gericht und die ewige Verdammnis kommt. Und das ist dieses Erschreckende, was die Bibel uns auch ganz deutlich sagt. Es gibt die Möglichkeit, dass der Mensch sein Ziel, das ihm Gott gesetzt hat, grundlegend verfehlt. Was ist denn unser Ziel? Wenn wir die Bibel studieren, dann merken wir, Gott hat den Menschen geschaffen als das höchste aller Geschöpfe auf Erden. Er hat ihn ausgestattet mit einem freien Willen in gewisser Weise und mit einem Bewusstsein. Ganz anders als die Tiere zum Beispiel, die instinktgesteuert sind. Ganz anders als die andere Schöpfung, die mit wunderbarer Präzision klaren Gesetzen blind folgen muss. Der Mensch muss nicht. Das ist das Tragische. Der Mensch kann sich gegen Gott entscheiden. Er kann sein Leben verpfuschen, indem er sagt, ich will mich lossagen von Gott. Ich will mein eigenes Ding drehen. Ich will selber so leben, wie es mir passt. Und das ist das Tragische, dass die Menschen im Grunde von Natur aus alle diesen Irrweg gehen. Ich bin mein eigener Gott. Ich lebe so, wie es mir gefällt. Mir darf niemand reinreden, was ich zu tun und zu lassen habe. Weder Menschen noch Gott. Denken nicht die allermeisten Menschen so? Ich denke, es ist leider so. Und dann, wenn man so lebt und in diesen Lebensbahnen bleibt, dann kommt die Stunde des Todes. Dieses Leben ist nicht ewig auf der Erde. Dieses Leben hat von Gott ein Ende gesetzt bekommen, und zwar erst in dem Moment, wo der Mensch in Sünde gefallen war. Und es ist eine Erinnerung, eine Mahnung, dass etwas nicht in Ordnung ist mit diesem Leben. Der Mensch spürt auch ganz instinktiv, eigentlich müsste ich ewig leben. Und da waren Millionen verpulvert, um das Ewigkeitsgehen zu finden. Irgendeinen Trick, dass der Mensch nicht mehr sterben muss. Aber den wird der Mensch nicht finden. Denn es ist ihm von Gott verordnet zu sterben. Und dieser Tod ist eine Predigt, eine Mahnung an uns, dass unser Leben ohne Gott sinnlos ist und dass es ins Verderben führt. Dass wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott brauchen, dazu sind wir geschaffen worden. Dazu hat uns Gott Verstand und Bewusstsein und Willen gegeben, dass wir Gott lieben und Gott dienen von ganzem Herzen. Der Herr Jesus hat einmal einem Schriftgelehrten gesagt, was ist denn das größte und wichtigste Gebot? Wenn man heute die Menschen fragt, dann denken sie eine Weile nach und dann sagen sie, oh ja, bestimmt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, die soziale Dimension. Das ist aber nicht das größte und wichtigste Gebot. Das größte und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Kraft, mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Wesen. Und dieses Gebot hält kein Mensch, der nicht in Glaubensgemeinschaft mit Jesus Christus ist. Von Natur aus halten wir das alle nicht. Und von Natur aus haben wir damit alle die wichtigste Lebensbestimmung, den Zweck unseres Lebens auf der Erde verfehlt. Und die Bibel sagt ganz klar, am Ende kommt die Stunde des Gerichts. Wenn dieses irdische Leben vorbei ist, dann kommt eine Stunde, wo Gott Rechenschaft fordert von jedem seiner Geschöpfe und ihm sagt, ich habe dir einen Leib gegeben, was hast du damit gemacht? Ich habe dir Zeit gegeben, was hast du damit gemacht? Ich habe dir einen Verstand, einen Willen gegeben, wie hast du ihn eingesetzt? Und dann werden die stolzen Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, dann werden sie nichts mehr sagen können. Dann wird nur noch ein großes Erschrecken übrig bleiben. Denn was sollen sie denn antworten auf diese Frage? Schaut, und deswegen ist uns die Bibel gegeben, damit wir die Maßstäbe Gottes für unser Leben heute noch erkennen, solange wir noch umkehren können, den Kurs unseres Lebens ändern können. Damit wir nicht in dieser Gottlosigkeit, in dieser Entfremdung von Gott in die ewige Verlorenheit gehen. Gott ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Gott ist voller Güte gegenüber allen seinen Geschöpfen. Er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Er will nicht, dass sie in dieses schreckliche Gericht des ewigen Feuers kommen. Und deshalb hat Gott sich geoffenbart und die Menschen zur Umkehr gerufen. Ich möchte einmal da ein Bibelwort aus dem Alten Testament dazu vorlesen, aus dem Buch Jesaja. Jesaja 45 finden wir solch eine Selbstoffenbarung des lebendigen Gottes gegenüber den Menschen, die von ihm entfremdet sind. Ich lese einmal die Verse 9 bis 12 aus Jesaja 45. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände? Wehe dem, der zum Vater spricht, warum zeugst du, und zur Frau, warum gebierst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgebreitet und gebiete all ihrem Heer. Und dann ab Vers 18 noch weitere Selbstaussagen dieses lebendigen Gottes. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Ich habe nicht im Verborgenen geredet, in einem dunklen Winkel der Erde. Ich habe zu dem Samen Jakobs nicht gesagt, sucht mich vergeblich. Ich, der Herr, rede, was recht ist und verkündige, was richtig ist. Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Verkündet's, bringt es vor, ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Das ist dieser tief schürfende und ergreifende Aufruf des lebendigen Gottes an den Menschen. Gott will, dass der Mensch umkehrt, dass er sich wieder Gott zuwendet, dass er Gott sucht. Und deswegen lässt Gott den Menschen auch durch Lebenskrisen gehen. Wie oft ist es so, dass Menschen, solange sie stolz und selbstzufrieden auf ihrem Weg gehen, nicht nach Gott fragen? Wie oft ist es so, dass erst schwere Krankheit und Leid, der Tod eines geliebten Angehörigen, das Scheitern in der beruflichen Laufbahn, dass solche Dinge erst eintreten müssen, damit der Mensch nach Gott fragt? Bei mir war es auch nicht anders. Ich musste auch in Krisen kommen, die Sinnlosigkeit meines bisherigen Lebens erkennen, bevor ich anfing, Gott zu suchen. Und deshalb, solche Krisen und Nöte sind ein Reden des lebendigen, liebenden Gottes. Wie viele Menschen sehen das nicht? Wenn sie in Nöte kommen, dann ballen sie die Faust zum Himmel. Sie, die vielleicht sonst gar nicht nach Gott fragen, sagen, warum hat Gott es jetzt zugelassen? Aber das ist nicht recht. Gott lässt zu, dass wir die Früchte unserer eigenen Sünde und unseres falschen Weges schmerzlich am Leibe erfahren müssen, damit wir uns besinnen und umkehren, damit wir nach ihm fragen. Und es ist Gnade, wenn wir in solchen Nöten sind und beginnen, tiefer zu fragen und zu bohren und zu erkennen, es muss einen lebendigen Gott geben. Und es muss einen Sinn im Leben geben, der über das hinausgeht, was ich bisher gekannt habe. Und dort will Gott auch solchen fragenden und suchenden Menschen begegnen. Aber dazu gehört manchmal erstmal Zerbruch, dass unser Lebenshaus ein Stück zusammenbricht, dass unser stolzes Selbstbewusstsein erschüttert wird. Vorher fragt der Mensch leider oftmals nicht nach Gott. Ja, für Menschen, die in solchen Nöten und Krisen sind, hat Gott eine wunderbare Hoffnungsbotschaft. Nämlich, dass es einen Neuanfang gibt. Dass es ein völlig neues, wunderbares, göttliches Leben gibt für Menschen, die erkennen müssen, ich habe ein Stück mein eigenes Leben verpfuscht und falsch gelebt. 10 Jahre, 20 Jahre. Manchmal vielleicht 50, 60 Jahre des Lebens, wo man zurückblicken muss und sagen muss, es war alles nichtig, es war alles verkehrt. Und doch gibt es Hoffnung. Und diese Hoffnung ist deshalb möglich, weil Gott ein gnädiger Gott ist, der Gott, der uns das Leben gegeben hat. Er will unsere Schuld vergeben. Er will jedem, der zu ihm umkehrt, neues Leben schenken. Neues Leben in der lebendigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dazu hat der lebendige Gott seinen eigenen Sohn vom Himmel auf die Erde gesandt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er als der reine und sündlose und vollkommene Mensch unsere ganze Schuld, unser verpfuschtes Leben, unsere Sünde auf sich nehme und sühne am Kreuz auf Golgatha. Das ist dieses Geheimnis des Kreuzes, das in der Mitte der Bibel ist, das Zentrum der biblischen Botschaft. Jesus Christus kam vom Himmel auf die Erde, um unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Das ist eine gewaltige göttliche Rechnung, die da aufgemacht wurde, als der Herr Jesus starb am Kreuz. Der heilige Gott hatte seinem Sohn alle Schuld und Sünde der ganzen Menschheit zugerechnet. Er hat sie auf seinen Sohn gelegt und hat ihn verantwortlich gemacht für unsere Sünde und Schuld. Und dann kam das Gericht, das kommen musste, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein ewiges Gesetz Gottes. Und so musste der schuldlose und reine Sohn Gottes den Tod erleiden an unserer Stelle, an deiner Stadt, an meiner Stadt, damit diese Schuld vor den Augen Gottes weggeräumt wäre. Und so kann Gott einen Menschen, der den Herrn Jesus im Glauben angenommen und sich zu ihm bekehrt hat, anschauen, als hätte er nie eine Sünde getan. Die Bibel sagt, wir sind durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus Heilige und Gerechte, an denen Gott wohlgefallen hat, die Gott segnet, weil sie ihm angehören. Das ist dieser Unterschied. Früher, sagt die Bibel, tot in Übertretungen und Sünden, fern von Gott, entfremdet dem Leben Gottes. So beschreibt Gott in seinem Wort die Existenz des Menschen, der von ihm getrennt ist. Und dann, wenn wir dieses Opfer des Herrn Jesus für uns annehmen, dass er am Kreuz für meine Schuld starb, dann haben wir neues Leben, ewiges Leben. Dann schenkt uns Gott Gerechtigkeit, Frieden mit ihm und eine wunderbare, ewig dauernde Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Botschaft des Evangeliums für Menschen, die ferne von Gott sind. Ich möchte zwei Stellen dazu noch einmal lesen. 1. Johannes 4. Vers 9 und 10. Da lesen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Einer musste für meine Schuld sterben. Entweder wäre ich selbst es gewesen mit allen ewigen Konsequenzen, oder es musste einer für mich stellvertretend diese Schuld auf sich nehmen und die Konsequenz tragen. Und das hat der Herr Jesus für mich und für dich getan. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott hat ihn zum Sühnopfer gemacht. Das heißt, er, der selber gar keine Schuld hatte, hat sich freiwillig an meine Stelle begeben und hat am Kreuz die Strafe getragen, die eigentlich ich verdient hätte. Das ist diese gewaltige Botschaft der Errettung. Der Apostel Petrus bezeugt uns das auch im 1. Petrus 2, Vers 22 bis 25. Da sagt er von dem Herrn Jesus, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Er trug unsere Schuld. Und dort, wo ein Mensch das erkennt, dort, wo ein Mensch umkehrt von seinem eigenmächtigen, sündigen Weg, wo er sich ganz der Herrschaft dieses Herrn Jesus Christus ausliefert, und dieses vollkommene Sühnopfer, das der Herr gebracht hat, ganz persönlich im Glauben für sich annimmt, da macht Gott diesen Menschen zu einem Heiligen und Gerechten, zu einem Kind Gottes, zu einem Geliebten. der engste Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben darf. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von unseren Sünden. Dass er für uns starb und sein Leben gab, das ist das Fundament, die Grundlage dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und ewiges Leben haben dürfen. Und das ist diese wunderbare Botschaft, die Gott jedem Menschen, der noch fern von ihm ist, zurufen will. Und wir, die wir den Herrn Jesus schon kennen, wir sind berufen, diese Botschaft weiterzugeben. In unserer Umgebung, in unserem Alltagsleben, es zu bezeugen, das fällt uns gar nicht so leicht. Auch mir fällt es oft nicht leicht. Und ich habe manches Mal mich schon beugen müssen über diese Feigheit, dass man nicht mutig von dem redet, was der Herr Jesus für uns getan hat. Aber das ist wichtig, denn so wie die Bibel diese Botschaft von der Rettung weitergibt, so sagt der Apostel Paulus von uns Gläubigen auch, ihr seid ein Brief Christi. An euch sollen die Menschen sehen, dass es eine Errettung und ein neues Leben in Christus gibt. Dass es einen Neuanfang gibt. Und das wollen wir uns auch sagen lassen, dass wir doch diese Rettungsbotschaft ausleben und auch mit unseren Lippen ein Zeugnis ablegen, wenn die Situation dafür da ist. Damit die Menschen wirklich auch diese Botschaft hören und erkennen. So ist also die Frage, wer ist dein Gott? Wo stehst du? Ist der Gott der Bibel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schon dein Gott? Hast du schon eine persönliche Beziehung zu ihm, indem du an den Herrn Jesus geglaubt hast und dich bekehrt hast zu dem Herrn? Das ist der einzige Weg. Auch das ist wichtig zu verstehen. Umkehr, klare Bekehrung, klare Entscheidung ist gefragt. Wir können nicht allmählich ins Christentum hineinwachsen. Wir können nicht das Sühnopfer des Herrn Jesus ansehen und dann keine persönlichen Konsequenzen in unserem Leben ziehen, uns ihm wirklich auch auszuliefern. Das ist heute oft so ein Problem. Man will nicht gerne sein Eigenleben preisgeben und sich ganz dem Herrn Jesus ausliefern. Aber ohne das gibt es keine wirkliche Errettung und kein neues Leben. Ich möchte dazu vielleicht auch noch mal etwas lesen aus Apostelgeschichte 26. Da geht es um die Bekehrung, um diese Umkehr, diese klare, radikale Umkehr. Vers 16 bis 18. Da sagt der Herr Jesus zu dem Apostel Paulus, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten vor dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren, damit sie klar umkehren, von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also Herzensumkehr, klare Entscheidung, Jesus Christus als Herrn und Erlöser anzunehmen, das ist eine Willensentscheidung, nicht ein Gefühl. Und dann auch ein klarer Bruch mit der Macht des Satans. Der Glaube an den Herrn Jesus, das gehört zu dieser biblischen Umkehr und Bekehrung dazu. Dann, wenn wir das tun, dann empfangen wir ewiges Leben und Frieden mit Gott. Nun, ich möchte noch eine zweite Gruppe ansprechen. Wer ist dein Gott? Die Botschaft der Bibel für solche, die nur dem Namen nach Christen sind. Wir haben ja heute viele Menschen, die sagen, nein, nein, ich leugne nicht, dass es Gott gibt. Ich glaube auch an Gott, ich glaube auch an Jesus. Oftmals, wenn man auf der Straße Traktate weitergibt, hört man dann, ja, ja, ich bin auch gläubig, ich bin katholisch und ich glaube auch und ich bin getauft und gefirmt und ich bin auch ein Christ, ein Kind Gottes. Und da müssen wir uns fragen, Welcher Glaube führt wirklich zum ewigen Leben? Genügt es, christlich zu sein? Oder führt der Weg zum ewigen Leben auf einem anderen Weg, nämlich der persönlichen Entscheidung und Bekehrung? Wir haben das ja vorher schon gehört. Es ist manchmal für Menschen, die ganz ferne stehen, leichter zu dieser Bekehrung zu kommen, als für Menschen, die schon christlich geprägt sind, die ein Stück meinen, sie hätten doch eigentlich schon alles. Und aber auch da ist es ganz deutlich, solange sie nur an die Existenz Gottes glauben und glauben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, das ist noch nicht biblischer Glaube und rettender Glaube. Sondern rettender Glaube ist, wenn ich glaube, Jesus Christus ist mein Herr, er starb für mich. Nicht nur er starb auf Golgatha vor 2000 Jahren, das glauben viele. Aber ich muss es für mich annehmen, ich muss es für mich wissen. Ich muss selber die Entscheidung treffen, Jesus Christus als meinen Herrn anzunehmen. Und da fehlt es manchmal bei Menschen, die vielleicht schon lange Jahre auch in christlichen Kreisen verkehren. Und da gibt es eine Botschaft der Bibel, die da auch uns wichtig ist. In Epheser 5 lesen wir da ein Bibelwort. Da heißt es, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Es ist also ganz wichtig, dass auch solche, die ein Stück nur äußerlich Christen sind, die Mitläufer sind, die mitschwimmen im frommen Weg, dass sie eine persönliche Entscheidung treffen, dass sie aufwachen und merken, ich brauche mehr als nur christlich zu sein, als eine christliche Prägung. Ich brauche Leben aus Gott. Ich erinnere an Johannes 3, Vers 3 bis 7, diese Worte des Herrn Jesus, die er gesprochen hat zu dem Nikodemus. Da sagt er ganz deutlich, Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden, aus dem Geist geboren werden, von oben geboren werden. Und diese Erfordernis, das müssen wir heute auch ganz klar sagen, das verkündet die Bibel. Es geht nicht nur darum, äußerlich christlich zu sein und innerlich bleibe ich fern von Gott. Es geht darum, dass unser Innerstes neu wird, dass der Geist Gottes in unserem Leben Wohnung nimmt und uns umformt und prägt, dass wir eine neue Schöpfung werden. Und das kann eben nur geschehen durch eine klare Bekehrung, durch eine klare Lebensübergabe. Und da ist es manchmal so, dass Menschen noch kämpfen, noch hin und her gerissen sind. Sie wollen gerne Christen sein, sie wollen gerne ewiges Leben haben, aber sie wollen den Preis nicht bezahlen. Und da möchte ich noch ein ganz interessantes Wort aus dem Jakobusbrief vorlesen, das genau für diese Gruppe von Menschen, denke ich, auch geschrieben ist und zutrifft. Und da können wir uns selber prüfen. Da heißt es in Jakobus 4, von diesen Menschen, ab Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Kennt ihr das? Ein geteiltes Herz? Ich möchte schon für Jesus Christus leben. Aber ich will auch für mich leben. Ich will schon dem Wort Gottes gehorsam sein. Aber ich will auch mein Vergnügen haben. Ich will schon Christus nachfolgen. Nur er darf nicht etwas wollen, was mir nicht gefällt. Das ist ein geteiltes Herz. Und daran leiden manche, vielleicht auch gerade manche jüngere Christen, aber durchaus nicht nur jüngere. Und da gilt es, ernst zu machen, eine klare Entscheidung zu treffen. Denn mit einem geteilten Herzen kommen wir nicht in das Reich Gottes hinein, sondern ich brauche eine ganzherzige Entscheidung, Jesus Christus mein Leben auszuliefern. Er allein kann es heil machen. Er allein kann mich rein machen. Er allein kann mich vor Gott angenehm machen, sodass ich in der Ewigkeit vor Gott bestehen kann. Und das ist es wert, dass ich mein Eigenleben und meinen Eigenwillen preisgebe. Da möchte ich ermutigen dazu, dass wir wirklich auf eine ganz klare Weise uns dem Herrn Jesus ganz ausliefern. Dann kann er unser Leben in seine Hand nehmen. Und ihr Lieben, dann erst wird es wirklich auf gute Bahnen geführt. Solange wir selber versuchen, unter einer christlichen Fassade unser Eigenleben weiterzuleben, ihr Lieben, ihr werdet nicht glücklich damit. Ihr seid immer hin und her gerissen, immer unzufrieden, immer ohne Frieden. Frieden bekommt das Herz, das sich ganz dem Herrn Jesus ergibt. Das aufhört, gegen den Herrn und seinen Willen zu kämpfen. Das bereit ist, ganze Sache zu machen mit dem Herrn. Und das ist ein herrliches Leben. Und dazu möchte ich zum Schluss noch kommen. Die Bibel hat eine wunderbare und großartige Botschaft für die wahren Kinder Gottes. Für die, die diese Bekehrung vollzogen haben, die die Wiedergeburt erlebt haben. Für die ist die Bibel in ganz besonderer Weise ein herrliches, ein ganz besonderes Buch. Warum? Sie sind durch den Glauben an den Herrn Jesus in eine enge Beziehung zu dem Gott der Bibel gekommen. Er ist nun ihr Vater. Sie dürfen Kinder Gottes heißen. Und das ist der wunderbarste Titel, den ein Mensch je tragen kann auf dieser Erde. Kind Gottes zu sein, des lebendigen Gottes. Und mit diesem Stellung als Kinder Gottes geht vereint, dass wir Gott erkennen dürfen als Vater. Als den liebenden, gütigen Vater, der uns voller Gnade und Barmherzigkeit begegnet und trägt. Und das ist etwas Wunderbares. Dem Gläubigen offenbart die Bibel das ganze Wesen Gottes, das Herz Gottes. Der Herr Jesus als der Sohn, der vollkommene Sohn, hat uns den Vater geoffenbart und er hat uns in Beziehung zu diesem Gott und Vater gebracht. Was lesen wir in der Bibel? Da könnte ich jetzt eine ganze Predigt drüber halten. Ich will nur ein paar ganz wenige Dinge berühren. Noch die Zeit geht auch dem Ende zu. Aber aus dem Psalm 103, aus dem Alten Testament schon einige Wesenszüge Gottes, die der Glaubende erkennen darf und die er auch erleben und erfahren darf. Aus dem Psalm 103 ab Vers 1 lese ich einige Verse. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst, wie ein Adler. Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Das ist das Wunderbare. Wenn ich dem Herrn Jesus angehöre, dann darf ich wissen, all meine Schuld und Sünde, das was den Zorn Gottes, das Gericht, die Zerstörungsmächte in meinem Leben ausgelöst hat, es ist getilgt, es ist weggenommen. Gott ist nun voller Liebe und Erbarmen. Gott ist für mich. Und nun darf ich erleben, wie in allen Nöten und Schwierigkeiten meines Lebens der lebendige Gott mit seiner Güte, mit seiner Gnade und Freundlichkeit mich trägt, mich bewahrt, mir durchhilft. Und ich denke, das ist die Erfahrung und das Zeugnis jedes Kindes Gottes, dass er den himmlischen Vater so erleben darf, dass wir wissen, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott sieht unsere Schwachheit, unser Versagen in manchen Dingen. Wir dürfen es ihm bekennen und er vergibt, er hilft weiter. Er füllt unseren Mangel aus nach seiner Herrlichkeit. Er füllt unseren Mangel aus und führt uns in die Fülle. Und wenn wir bedrückt sind, dann tröstet er uns auf wunderbare Weise. Das ist das, was die wahren Kinder Gottes erleben dürfen, auch in den Krisen und Bedrängnissen ihres Lebens. Denn das ist klar von der Bibel her, wenn man ein Kind Gottes wird, dann ist es nicht so, dass alle Probleme plötzlich aufhören. Dann ist es nicht so, dass Gott uns jetzt überall Erfolg schenkt und alle Wege bahnt und uns keine Leiden mehr zulässt, sondern wir nur noch irgendein oberflächliches, glückseliges Leben leben in dieser Welt. Sondern Gott gibt als der Vater uns wunderbare Segnungen. Er bahnt uns den Weg, er bringt uns weiter. Aber genauso hat er in unser Leben Leiden und Nöte, Schwierigkeiten und Anfechtungen hinein verordnet. Es ist auch wichtig, dass wir das als Kinder Gottes wissen, dass es Gottes Liebe ist, die uns auch Schwierigkeiten schickt. Dass es Gottes Liebe ist, die uns züchtigt und erzieht. Die Weltmenschen, die Menschen ohne Gott, wenn sie in Leiden und schwere Nöte kommen, dann werden sie bitter. Dann resignieren sie. Manche nehmen sich das Leben. Aber als Kind Gottes können wir selbst schwere Dinge tragen in dem Bewusstsein, mein himmlischer Vater hat mich lieb. Er weiß wozu. Er weiß, was gut ist für mich. Ich möchte zum Abschluss noch dieses Wort aus Römer 8 lesen, das dieses Bewusstsein so tief und wunderbar ausdrückt für die Kinder Gottes, die dem Herrn Jesus angehören. Dieses Bewusstsein, dass Gott unser Leben in seiner wunderbaren, gnädigen, allmächtigen Hand hält und dass wir in dieser Hand geborgen sind. Römer 8, ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Noch einmal, das Geheimnis des Leidens und der Nöte im Leben eines Kindes Gottes ist, dass Gott an uns arbeitet, dass er letztlich will, dass wir in das Bild Christi mehr und mehr hineingestaltet werden. Dass wir dem Ebenbild seines Sohnes ähnlicher werden. Und so wie Gott seinen Sohn durch Leiden vollendet hat, wie sollten dann bei uns die Leiden fehlen, wenn wir weiterkommen wollen, reifen wollen im Glauben? Das Ziel Gottes ist nicht, uns Lasten aufzuerlegen, uns zu bedrücken, uns kaputt zu machen, sondern das Ziel Gottes ist, dass wir durch unsere Leiden und Bedrängnisse geläutert werden im Glauben, dass wir Christus ähnlicher werden, dass unsere Gemeinschaft mit Gott, unsere Erkenntnis Gottes tiefer wird. Wer ist dein Gott? Ihr Lieben, wer kann das nicht bezeugen, dass oft die Leidenszeiten, die Anfechtungszeiten diejenigen waren, wo wir unseren Gott in seiner Liebe und Treue tiefer erkannt haben? Ich denke, es ist immer wieder das eine Erfahrung der Kinder Gottes. Und deswegen dürfen wir getrost sein auf unserem Weg hier auf der Erde, auch wenn wir durch diese Schwierigkeiten müssen. Ich lese einmal weiter. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ihr Lieben, wie reich sind wir und können es doch nicht recht fassen und ausschöpfen. Gott hat uns mit seinem Sohn alles geschenkt. Alles. Leben und volle Genüge. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Es liegt oft an unserem engen Herzen, dass wir nicht mehr von dieser Fülle empfangen und erfahren. Es liegt nicht an dem Herrn. Er hat uns schon alles geschenkt in dem Herrn Jesus. Aber wir dürfen darin wachsen, diese Fülle zu erfahren und auszuleben. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wisst ihr, ihr Lieben, es gibt Zeiten im Leben eines Kindes Gottes, wo der Verkläger Zugang bekommt und einen niederdrücken will und sagen will, jetzt hast du schon wieder so viel gesündigt. Vergiss es, gib es auf, Gott hat dich verworfen. Du brauchst gar nicht weiter zu ihm beten. Das ist furchtbar, wenn solche Verklagungsgedanken an ein Kind Gottes herantreten. Aber dann dürfen wir wissen, nein, um des Herrn Jesu willen, um dieses Sühnopfers willen, ist Gott für mich. Wenn ich ein Eigentum des Herrn Jesus Christus bin, dann darf ich wissen, Gott verwirft mich nicht. Wenn ich an Gott festhalte, dann wird er auch an mir festhalten und er wird mich durch diese Krise, diese Nöte hindurchbringen. Nicht unsere Gerechtigkeit ist es, die uns bestehen lässt, wenn der Verkläger uns verklagt. Was ist es denn? Die Bibel sagt, wir haben einen hohen Priester, der hat sein eigenes Blut ins himmlische Heiligtum getragen. Dort ist es vor dem Gnadenthron und er tritt Tag für Tag für all die Seinen ein. Das ist unsere Zuversicht. Deswegen kann der Verkläger uns nicht verklagen, wenn wir ein Eigentum Jesu Christi sind, sondern wir dürfen wissen, Gott ist es doch, der uns rechtfertigt, durch das Sühnopfer Jesu Christi. Auf diesem Opfer, auf dem Herrn Jesus, ruht unsere Heilsgewissheit und unsere Zuversicht. Nicht auf unseren Werken, nicht auf unserem guten Zustand, sondern auf dem, was der Herr Jesus für uns getan hat. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So dürfen wir unseren Gott kennen. So dürfen wir unseren Gott erleben als den,